Hallo und willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, wieder mit uns abzutauchen.
Hallo auch von mir. Ja, freut mich sehr, dass wir heute wieder zusammenkommen für dieses Thema.
Genau, und wir haben heute eine, also wirklich eine unglaublich spannende Mission vor uns. Stell dir mal vor, du könntest diese oft sehr hitzigen, lauten und völlig unübersichtlichen Debatten, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft haben, nehmen und sie quasi, ja, unter so ein Mikroskop legen.
Das ist ein ziemlich gutes Bild, ja. Ein Mikroskop für die gesellschaftliche Streitkultur.
Richtig. Und genau das machen wir heute. Wir schauen uns nämlich an, wie ein aktueller Bestseller-Roman ein völlig fiktives und ich sag mal wirklich extrem absurdes Kinderspiel nutzt, um unsere heutige Diskussionskultur zu sezieren. Und wenn ich hier von sezieren spreche, dann meine ich das mit absoluter satirischer Präzision.
Es ist echt ein faszinierendes Terrain, auf das wir uns da heute begeben. Wir schauen uns im Grunde die geheimen Mechaniken an, nach denen wir als Gesellschaft heute miteinander streiten. Und das Ganze machen wir anhand einer sehr, sehr pointierten Quelle.
Exakt. Unser Sprungbrett für diesen Tauchgang in die Materie ist ein bestimmter Blogbeitrag. Der Text stammt von Kurt Owörl und wurde auf der Seite Neuronensturm veröffentlicht. Und bevor wir da inhaltlich reingehen, das ist an sich schon ein ziemlich bemerkenswertes Projekt im heutigen Internet, ne?
Ja, absolut. Die Seite ist nämlich komplett werbefrei und hat keine Paywall. Der Autor finanziert das aus eigener Tasche, einfach nur, ja, um seine Gedanken zu teilen. Finde ich sehr sympathisch.
Voll. Und in diesem speziellen Beitrag hat er eine recht ausführliche Buchrezension geschrieben. Es geht um den Bestseller Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Dusse.
Ein Titel, der definitiv im Kopf bleibt.
Oh ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich das Werk anschaut, merkt man schnell, dass sich das kaum in eine einzige Schublade stecken lässt. Es ist ja die direkte Fortsetzung von Achtsam morden. Und diese Mischung ist wirklich wild. Auf der einen Seite hast du da einen handfesten Thriller und Krimi.
Genau, und auf der anderen Seite, und das ist das Verrückte, liest es sich streckenweise wie so ein ganz ernst gemeinter Ratgeber für psychologische Achtsamkeit.
Ja.
Und dann ist da noch dieser tiefe, fast schon zynische Einblick in den Alltag eines Rechtsanwalts, was ja auch kein Zufall ist.
Nee, überhaupt nicht. Carsten Duse ist im echten Leben nämlich tatsächlich Rechtsanwalt. Er weiß also ganz genau, wovon er da schreibt, wenn es um Mandanten, Paragraphen und, naja, das Verbiegen von Wahrheiten geht. Richtig. Und das Ganze ist gepaart mit einem so geballten, makaberen und wirklich morbiden Humor. Also, Wörl schreibt in seiner Rezension, dass er beim Lesen selten so anhaltend lachen musste, ihm dieses Lachen aber in einigen Stellen regelrecht im Halse stecken geblieben ist.
Weißt du, bevor wir uns jetzt genau die Szene vornehmen, bei der dieses Lachen im Halse stecken bleibt, sollten wir für unseren heutigen Deep Dive kurz die Spielregeln klären. Das ist mir echt wichtig.
Sehr guter Punkt. Mach mal.
Also, das Buch und auch der Blogbeitrag berühren absolute gesellschaftliche Reizthemen. Es geht da um Identitätspolitik, um Diskriminierung und um stark polarisierende politische Strömungen.
Das sind ja alles Themen, bei denen die Emotionen normalerweise sofort hochkochen.
Eben. Und genau deshalb ist es wichtig zu betonen, und das gilt an dich, der uns gerade zuhört, uns geht es heute überhaupt nicht darum, uns da auf irgendeine Seite zu schlagen.
Absolut nicht.
Wir verteidigen hier weder die Meinungen des Blogautors noch die politischen Spitzen des Buches. Und wir machen sie uns auch ausdrücklich nicht zu eigen. Unser Ziel heute ist es, ganz objektiv und unparteiisch zu betrachten, wie scharf und satirisch dieses Buch unsere heutige Diskussionskultur auseinandernimmt.
Genau. Wir analysieren quasi das Konstrukt der Satire an sich, völlig losgelöst von unserer eigenen politischen Haltung. Wir bleiben strikt neutral.
Richtig. Ein guter Rahmen. Dann lass uns doch direkt in die konkrete Szene springen, die da im Blog zitiert wird.
Sehr gern. Die Ausgangssituation ist herrlich alltäglich und gleichzeitig komplett absurd. Stell dir vor, du stehst im Büro eines Kindergartens. Wir haben drei Charaktere. Da ist einmal Sascha.
Der Kindergartenleiter.
Genau, Sascha ist der Kindergartenleiter, Mitte 30 und hat einen Migrationshintergrund. Dann sitzt da sein guter Freund, das ist dieser besagte mordende Rechtsanwalt, Mitte 40, der im Text ganz explizit als Biodeutsch beschrieben wird.
Biodeutsch, ja, dieser Begriff tauchte auf.
Und die dritte im Bunde ist Frauke. Frauke ist die Kindergartenpraktikantin, Mitte 20. Und im Text wird sie als junonisch bezeichnet. Lass uns da mal kurz drüber reden. Was genau hat es mit diesem Wort auf sich?
Das ist ein wunderbares rhetorisches Detail, das der Autor da nutzt. Der Begriff junonisch leitet sich von der römischen Göttin Juno ab.
Ah, okay.
Ja, und in der klassischen Kunst wird Juno oft sehr stattlich, üppig und vollschlank dargestellt. Die Charaktere im Buch und auch der Autor nutzen dieses gehobene, fast schon literarische Wort ganz offensichtlich, um das plumpe Wort fett oder übergewichtig konsequent zu vermeiden.
Ah, verstehe.
Das zeigt schon ganz am Anfang diese extreme Übervorsichtigkeit in der Sprache, die hier parodiert wird. Man traut sich gar nicht mehr, Dinge direkt zu benennen.
Das ist wirklich clever. Wir haben also diese drei im Raum und da prallen natürlich Welten aufeinander. Ein Konflikt ist da quasi vorprogrammiert. Und der Anlass für das Treffen ist einfach fantastisch.
Oh ja, der Auslöser.
Sascha und sein Anwaltsfreund müssen ein ernstes, dringend notwendiges Personalgespräch mit dieser Praktikantin Frauke führen. Und warum? Weil Frauke den Kindergartenkindern, und wir reden hier von Dreijährigen, ernsthaft die persönliche Schuld am globalen Klimawandel gegeben hat.
Unglaublich eigentlich.
Der Auslöser für diese Klimapanikmache bei Kleinkindern war, dass die Kids ökologisch bedenkliche Fruchtquetschis getrunken haben. Weißt du, diese kleinen Plastikbeutel mit püriertem Obst, die man überall sieht.
Stell dir das mal in der Realität vor. Du gibst deinem dreijährigen Kind morgens ein Fruchtquetschi mit und mittags kommt es völlig traumatisiert nach Hause, weil es glaubt, es hätte gerade den Planeten zerstört.
Ja. Das ist ein handfestes pädagogisches Problem. Eine Praktikantin, die ihre Kompetenzen völlig, aber so was von völlig überschreitet.
Genau. Und eigentlich würde man jetzt erwarten, dass der Kindergartenleiter das ganz sachlich klärt. Einfach sagt, hey, so geht das nicht.
Würde man meinen. Aber hier kommt der Twist, der im Blog so stark hervorgehoben wird. Wie schlägt Sascha vor, dieses Gespräch zu führen?
Er schlägt eben gerade kein sachliches Gespräch vor. Das ist der Kern unserer Analyse heute. Sascha hat nämlich kurz zuvor an einem Fortbildungsseminar teilgenommen.
Ah, diese Seminare.
Ja, der Titel dieses Seminars lautete, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, gendergerechtes Leiten eines Kindergartens. Und dort hat er ein neues Diskussionskonzept gelernt, das er seinem Freund jetzt voller Inbrunst an einem Whiteboard erklärt. Er nennt es das politisch korrekte Recht haben Schnick, Schnack, Schnuck.
Allein der Name ist schon ein absolutes Kunstwerk. Politisch korrektes Recht haben Schnick, Schnack, Schnuck. Aber wie genau funktioniert das? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, okay, das ist eine lustige Metapher. Aber er meint das im Buch völlig ernst, oder?
Bitter ernst. Und die Grundregel dieses Spiels ist extrem entlarvend für die Satire, die der Autor hier aufbaut. In diesem System geht es bei Diskussionen absolut nicht mehr um inhaltliche Argumente.
Gar nicht mehr.
Null? Fakten? Beweise oder Logik, also zum Beispiel die nackte Tatsache, dass eine Praktikantin kleine Kinder traumatisiert, spielen überhaupt keine Rolle mehr. Wer am Ende einer Debatte Recht hat, entscheidet sich einzig und allein dadurch, wer am Tisch die Identität besitzt, die die meisten sogenannten schützenswerten Minderheiten in sich vereint.
Warte mal kurz. Das heißt, in diesem System fallen sachliche Argumente komplett unter den Tisch? Es geht wirklich nur noch darum, wer du bist und nicht mehr darum, was du eigentlich sagst?
Exakt das. Es geht nur noch um die Identität. Und Sascha erklärt das wirklich eins zu eins wie das Kinderspiel Schere, Stein, Papier. Die übergeordnete goldene Regel lautet, Minderheit sticht Mehrheit.
Krass.
Es ist ein striktes, fast schon mathematisches, hierarchisches System der Betroffenheit. Sascha malt das richtig am Whiteboard auf für seinen Kumpel. Und die Kategorien sind ganz klar definiert. Willst du sie mal durchgehen?
Ja, unbedingt, das habe ich mir aufgeschrieben. Also halte dich fest. Weiblich sticht männlich. Migrationshintergrund sticht den Bio-Einwohner. Homosexuell sticht heterosexuell. Jung sticht alt. Gesundheitlich beeinträchtigt sticht kerngesund. Und politisch links sticht rechts.
Da hast du das ganze System.
Das klingt in der Theorie fast wie so ein Autoquartett aus der Kindheit, ne? Wo der höhere Hubraum gewinnt. Aber das muss in der Praxis doch unweigerlich zu massiven Logikfehlern führen, oder?
Natürlich tut es das. Und das ist das Geniale an der Szene.
Ich meine, mein absoluter Lieblingsmoment in dem Blogbeitrag ist die Stelle, wo der Anwaltsfreund genau diese Logik hinterfragt. Er hört sich diese Regeln an und sagt völlig trocken, Moment mal, die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich. Wo ist da die Minderheit?
Ein sehr berechtigter Einwand.
Der legt ja sogar noch nach. Sie befinden sich ja in einem Kindergarten, wo statistisch gesehen 95% der Belegschaft Frauen sind. Frauen sind dort definitiv nicht in der Minderheit.
Und die Reaktion von Sascha auf diesen logischen Einwand, die ist psychologisch hochinteressant. Er geht nämlich gar nicht auf das Argument ein.
Nee, überhaupt nicht.
Er bedient sich stattdessen eines klassischen Strohmann-Arguments.
Ah, ein Strohmann-Argument. Erklär das kurz für uns. Wie funktioniert das in diesem spezifischen Kontext?
Ein Strohmann-Argument benutzt man in einer Diskussion, wenn man das eigentliche Argument des Gegners nicht entkräften kann. Man baut stattdessen quasi einen Strohmann aus einem ganz anderen, überspitzten Thema, das viel leichter anzugreifen ist.
Okay.
Und dann tut man so, als hätte der Gegner dieses Thema verteidigt. Also konkret hier, anstatt zuzugeben, dass Frauen in der Weltbevölkerung oder in diesem speziellen Kindergarten keine Minderheit sind, lenkt Sascha das Thema plötzlich auf die Vorstände von DAX-Konzerne.
DAX-Konzerne. In einer Diskussion über einen Kindergarten.
Genau. Er sagt, in DAX-Vorständen seien Frauen eine Minderheit. Und da er als Mann diesen speziellen Kindergarten leite, seien Frauen eben auch hier strukturell benachteiligt. Er verschiebt einfach komplett das Spielfeld, um sein wackeliges Regelwerk irgendwie aufrechtzuerhalten.
Wahnsinn. Und er wird dabei ja fast schon wütend. Er ruft seinem Freund dann diesen unfassbaren Satz zu: Jetzt werde hier aber mal nicht sachlich.
Ja, großartig.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir vor, du streitest mit jemandem und er wirft dir ernsthaft vor: Werde hier nicht sachlich. Das ist doch eigentlich die absolute Bankrotterklärung für jeden intellektuellen Austausch, oder?
Absolut. Wenn Sachlichkeit zum Vorwurf wird, hat die Debatte ihren Sinn komplett verloren. Und genau hier zeigt die Satire ihre wahren Zähne. Carsten Dusse nimmt eine reale, oft ja sehr berechtigte gesellschaftliche Strömung, nämlich die Sensibilisierung für historisch diskriminierte Gruppen, und dreht sie durch den Fleischwolf einer absoluten, blinden Regelhörigkeit.
Er treibt es auf die Spitze.
Er treibt es so lange auf die Spitze, bis es völlig absurd wird, bis die Vernunft ausgeschaltet ist.
Praktische Frage auf: Was passiert denn bei diesem Schnick-Schnack-Schnuck, wenn zwei dieser sogenannten Minderheitsmerkmale direkt aufeinanderprallen? Der Freund im Buch fragt das ja auch. Okay, Sascha, du hast einen Migrationshintergrund, du kommst aus Bulgarien, Frauke ist eine Frau. Wer von euch beiden sticht jetzt wen?
Tja, das ist sozusagen das Endboss-Level dieses Systems.
Der Endboss.
Genau. Und Sascha hat natürlich auch dafür eine Regel parat, die er in seinem Seminar gelernt hat. Die Regel lautet: Sexismus sticht Rassismus.
Bitte was?
Sexismus sticht Rassismus.
Ja.
Das bedeutet in der Konsequenz, Saschas Status als Mann radiert seinen eigenen Migrationsbonus im direkten Vergleich mit der weiblichen Frauke sofort wieder aus. In dieser spezifischen Konstellation verliert der Mann mit Migrationshintergrund automatisch gegen die weiße Frau.
Gibt es da überhaupt einen Ausweg?
Es gibt eine Art Joker in diesem Regelwerk. Sascha erklärt seinem Freund, er würde gegenüber Frauke am Ende vielleicht doch noch gewinnen, wenn, und das ist eine große Bedingung, Frauke eine inhaltlich konservative Einstellung hätte.
Ah, okay. Warum das?
Denn die oberste Direktive, die quasi alles andere überschreiben kann, lautet laut Saschas Whiteboard: Links ist Trumpf.
Okay, wow. Links ist Trumpf. Gut. Fassen wir mal zusammen, was das jetzt für unsere eigentliche Ausgangssituation bedeutet.
Lass uns das mal durchspielen.
Wir haben da also zwei gestandene Männer im besten Alter. Der eine hat einen Migrationshintergrund, der andere ist biodeutsch. Sie haben die handfeste, sachliche Aufgabe, mit einer jungen Praktikantin darüber zu sprechen, dass sie kleine Kinder psychologisch unter Druck setzt. Wegen Fruchtquetschis. Wer gewinnt dieses Gespräch nach den neuen Regeln?
Für die beiden Männer ist das Ergebnis vernichtend. Sie haben automatisch und von vornherein Unrecht.
Keine Chance.
Keine Chance. Egal wie hervorragend und pädagogisch wertvoll ihre Argumente sind, egal wie schädlich Fraukes Verhalten für die Psyche der Kinder ist, sie fallen komplett durch das Raster der Legitimation.
Und warum?
Einzig und allein wegen ihres Alters, ihrer ethnischen Herkunft und ihres Geschlechts. Sie sind, wie Sascha es selbst total resigniert formuliert, nun mal alte, weiße Männer.
Das Totschlagargument schlechthin in dieser Logik.
Genau.
Sie werden in diesem System also systematisch und aufgrund angeborener Merkmale diskriminiert angeblich, um Diskriminierung zu vermeiden. Frauke hingegen ist das unantastbare Nonplusultra in dieser Runde. Sie ist jung, sie ist iononisch und sie ist eine Frau. Damit hat sie dreifach recht. Game over für die Fakten.
Weißt du, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich wirklich, das ist einfach nur urkomisch. Aber im zweiten Moment denkt man sich, puh, das ist eigentlich verdammt nah an manchen Debatten, die man tagtäglich auf Social Media oder in den Kommentarspalten liest, oder?
Ja, der Humor bleibt einem da schon mal stecken.
Und genau das bringt uns ja auch zum Fazit, das der Blogautor Kurt O. Wörl aus dieser ganzen Szene zieht. Er formuliert das sehr, sehr drastisch.
Ja, Wörl zieht eine sehr pointierte, fast schon schmerzhafte Schlussfolgerung am Ende seines Beitrags. Er schreibt, man könne aus diesem Roman viel über Achtsamkeit im Alltag lernen, aber eben auch etwas viel Grundlegenderes über unsere Gesellschaft.
Und da zitiert er was Bestimmtes.
Genau. Und hier zitiere ich jetzt wörtlich diese stark politisierte Aussage aus der Quelle. Man lerne auch, dass Faschisten auch rot und grün lackiert daherkommen können.
Okay, lass uns das mal kurz auseinandernehmen, denn das ist natürlich ein massiver Begriff und wir erinnern uns an unsere Prämisse, wir bleiben neutral. Wenn er das Wort Faschisten benutzt und von rot und grün lackiert spricht, was genau meint er da auf einer rein strukturellen Ebene, ohne dass wir uns das jetzt politisch zu eigen machen?
Was der Blogger hier meint, ist die Gefahr von extrem autoritären Verhaltensmustern. Normalerweise verortet man extreme Intoleranz, das absolute Unterdrücken anderer Meinungen und das blinde Befolgen von Ideologien ja eher am extremen rechten Rand.
Genau. Das ist das klassische Verständnis.
Was er aber mit rot und grün lackiert ausdrückt, ist die Beobachtung, dass genau solche intoleranten, fast schon diktatorischen Muster, bei denen nur noch eine einzige Wahrheit gilt und jeder Widerspruch sofort hart sanktioniert wird, auch unter dem Deckmantel von eigentlich progressiven, linken oder ökologischen Absichten auftreten können.
Ah, ich verstehe.
Wenn die Methode, also das komplette Mundtotmachen des Gegners, nur aufgrund seiner Identität dieselbe ist, dann spielt die Farbe der politischen Überzeugung am Ende keine Rolle mehr. Das ist der Kern seiner Kritik.
Verstehe. Das ist eine harte Diagnose für den Zustand unserer Debattenkultur, aber in der Logik der Satire extrem nachvollziehbar. Übrigens ein kleines, nettes Detail am Rande, das Wörl noch erwähnt. Er empfiehlt das Buch ganz besonders als Hörbuch, speziell für lange Autofahrten.
Oh ja, das passt.
Wahrscheinlich, weil man sich da ungestört mal so richtig ans Lenkrad klammern kann, wenn man zwischen lautem Lachen und ungläubigen Kopfschütteln schwankt.
Das ist ein sehr guter Tipp. Und wenn wir jetzt all das betrachten, dieses fiktive Spiel, die Übertreibung, diese harte Schlussfolgerung von Wörl, dann müssen wir uns fragen, warum ist das für dich, der uns gerade zuhört, eigentlich relevant?
Genau. Why should you care?
Warum nehmen wir uns die Zeit, das hier so tief zu analysieren? Weil diese literarische Übertreibung uns allen einen gigantischen Spiegel vorhält. Sie zwingt uns, völlig unabhängig davon, wo wir selbst politisch stehen, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich miteinander diskutieren. Es stellt diese eine, sehr unbequeme Frage: Hören wir in unserer Gesellschaft eigentlich noch darauf, was gesagt wird?
Das ist der wunde Punkt, ja? Das Was?
Genau. Zählen der Inhalt, die Logik, der messbare Fakt in einem Argument überhaupt noch etwas? Oder bewerten wir einen Standpunkt zunehmend nur noch danach, wer ihn ausspricht?
Das ist die entscheidende Weichenstellung.
Wenn wir anfangen, den Wert einer Aussage allein auf die Identität, die Herkunft oder das Geschlecht des Sprechers zu reduzieren, dann befinden wir uns am Ende genau in der Realität dieses absurden Kindergartens.
Und das ist der Moment, in dem die Satire aufhört, nur ein Witz zu sein und zu einem echten Stresstest für unsere Realität wird. Das bringt mich zu einem finalen Gedanken, den ich dir heute gerne mit auf den Weg geben möchte.
Hau raus!
Eine Frage, die du einfach mal für dich selbst durchdenken kannst. Vielleicht heute Abend auf dem Sofa oder eben auf deiner nächsten Autofahrt. Aufbauend auf diesem Recht haben, Schnick, Schnack, Schnuck, das wir gerade so intensiv zerlegt haben, stell dir mal vor, wir würden dieses Prinzip in unserer Gesellschaft wirklich konsequent zu Ende denken und auf alle wichtigen Lebensbereiche anwenden.
Oh je.
Ja, stell dir vor, wir machen das in der wissenschaftlichen Forschung. Ein Argument zählt nicht, weil der Forscher die falsche Identität hat. Oder in den Medien. Oder, und das finde ich am krassesten, stell dir vor, dieses Prinzip würde in der Justiz und vor Gericht gelten.
Ein Horrorszenario für den Rechtsstaat.
Ist dann ein echter, lösungsorientierter Dialog überhaupt noch möglich?
Das ist die große Frage.
Oder isolieren wir uns am Ende alle nur noch in unseren eigenen, völlig unantastbaren Identitätsblasen, in denen wir uns zwar immer im Recht fühlen, aber als Gesellschaft keinen einzigen Millimeter mehr vorankommen?
Eine hochspannende und ehrlicherweise auch etwas beängstigende Frage, die wirklich den tiefsten Kern unseres demokratischen Miteinanders berührt. Fakten versus Identität, das ist ein Diskurs, den wir nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten müssen.
Ganz genau. Das war unser heutiger Deep Dive in die Mechaniken der modernen Empörung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns durch diese satirischen, aber doch sehr tiefen Gewässer zu navigieren. Wir hoffen, du konntest einige spannende Aha-Momente für dich mitnehmen.
Auch von mir ein großes Dankeschön fürs Zuhören und Mitdenken. Bleib kritisch, hinterfrage die Mechanismen um dich herum und vor allem versuch, sachlich zu bleiben, auch wenn es manchmal wirklich schwerfällt. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut und bis bald.